Und völlig unterschätzt, aus meiner Sicht wirklich völlig unterschätzt, sagt ihr normalerweise kein Orthopäde, zur Knochenbruchheilung Schlaf optimieren. Knochenheilung passiert vor allem in den Tiefschlafphasen. Unterschätzt den Schlaf nicht. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hast du dir schon mal den Zeh gebrochen? Oder kennst du jemanden? Der Tochter einer Freundin ist es gerade passiert. Sie hat sich sogar den dicken Zeh gebrochen, den großen, Treppe runtergefallen bzw. auf der Treppe ausgerutscht mit dem Zeh vor die Wand. Peng! Das geht ganz schnell. Und das kann jeden von uns treffen. Ein falscher Tritt, ein dumpfer Schlag und plötzlich ist nichts mehr möglich. Kein Gehen, kein Sport, kein Alltag ohne Schmerzen. Ein Arzt stellt die Diagnose, Fraktur des großen Zehs und plötzlich beginnt für dich ein Marathon, nur nicht auf zwei Beinen, sondern auf einem mit tausend Fragen im Kopf. Was darf ich denn jetzt und was nicht? Muss ich Schmerzmittel nehmen oder kann ich mir das klemmen? Und manchmal ist guter Rat wirklich teuer. Und ja, die Tochter ist erwachsen, berufstätig, steht mitten im Leben, hat sogar gerade eine berufliche Flugreise vor sich. Aber das macht's ja nicht besser. Sie war notfallmäßig im Krankenhaus, ist versorgt worden, geröntgt, hat einen Schub bekommen und die Diagnose, aber trotzdem herrscht erstmal Verunsicherung pur. Krankenhaus gibt wenig Infos, bei niedergelassenen Ärzten gibt's keine Termine oder erst in Wochen. Und jetzt? Da wäre doch so eine Podcast-Folge hilfreich, oder? Aber vorher will ich nochmal sagen, wir haben so viele neue Zuhörer hier. Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Die Zahlen explodieren. Wir sind ja sowieso seit Jahren immer unter den Top 10 oder sogar Top 3 der besten Medizin-Podcasts in Deutschland. Aber hast du gewusst, Gesundheit kannst du lernen, steht aktuell, also seit dem 8.8.2025, auf Platz 1 der Medizin-Podcasts in Deutschland, laut Podwatch. Danke dafür. Also danke, 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 liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist geil. Wirklich toll. Ich freue mich riesig drüber. Und bitte bewerte doch einmal schnell diese Folge, denn das hilft mir echt extrem. Also an alle stillen Zuhörer, vielleicht die, die schon lange zuhören, bitte einmal kurz diese Folge bewerten und 5 Sterne geben. Kurz auf Bewerten drücken. Das wird mir sehr helfen. Und jetzt zurück zum gebrochenen Zeh. Und vielleicht kann diese Folge ja auch deinem Zeh helfen oder einem gebrochenen Zeh, den du kennst. Also alles, was du wissen musst, wie lange es dauert, ob du Heparin spritzen musst oder nicht, wie lange, ob Schmerzmittel Sinn machen oder eher schädlich sind, welche, Fuß hoch oder runter, kalt oder warm, belasten oder schonen, ab wann, darfst du Auto fahren und vor allem, welche geheimen Tricks wir Orthopäden noch haben, so Insiderwissen, damit der Knochen schneller heilt. All das erfährst du in dieser Folge. Was du wissen musst. Die Basics zur Fraktur des großen Zehs. Der dicke Zeh, der große Zeh, der dicke Onkel, der trägt tatsächlich viel mehr Verantwortung, als du ihm wahrscheinlich zutraust. Er stabilisiert, er lenkt das Abrollen, also wie du gehst, er trägt hauptsächlich dein Gewicht und zwar ganz besonders beim Gehen, Laufen und Springen. Und ein Bruch, also medizinisch eine Fraktur, das ist nicht einfach nur ein bisschen Aua. Und deswegen ist eine ganz frühe, frühzeitige Diagnose und Behandlung wirklich wichtig, um eine korrekte Heilung zu gewährleisten und dir langfristig Probleme zu vermeiden. Das muss wirklich ärztlich abgeklärt werden und es sollte klar sein, ist es eine Fraktur und wenn ja, wo genau und welche Sorte. Sind die Bruchenden verschoben oder stehen die Knochenenden gut und können wieder zusammenheilen? Die gute Nachricht, die meisten Frakturen des dicken Zehs brauchen keine OP. Nur wenn die Bruchenden wirklich verschoben sind. Aber meistens stehen die gut. Der Knochen muss also nicht gerichtet werden, kann so wieder zusammenwachsen. Das kann man konservativ behandeln. So nennen wir das, wenn man keine Operation machen muss. Aber du brauchst 3 Sachen: Geduld, Konsequenz und gute Maßnahmen. Und davon handelt diese Folge heute. Sollte dein Bruch operiert werden müssen, passt die Folge nicht ganz. Aber viele Tipps und Maßnahmen aus der heutigen Folge werden ebenfalls zutreffen. Aber diese Folge ist für die konservative Behandlung, also die nicht operative Behandlung der Großzehenfraktur, Großzehenbasisfraktur genau genommen. Schönes Wort, oder? Das ist eine bestimmte Stelle des Knochens. am großen C, an der Basis. Und die kommt relativ selten vor, also nur 1-2% aller Frakturen, schätzt man. 10 Frakturen im Allgemeinen aber gehören zu den häufigsten Fußbrüchen und machen etwa 45% aller Fußfrakturen aus. Wahnsinn, oder? Aber naja, Bettkanten, Tischkanten, Schrank, alles lauert überall. Fußverletzungen machen insgesamt 13% aller Frakturen im Kindesalter aus. Exakte jährliche Fallzahlen oder Inzidenzraten gibt es jetzt nicht speziell, jedenfalls nicht für die großen Basisfrakturen in Deutschland. Da gibt es keine individuellen Studien dafür. Das heißt, diese Schätzungen stammen aus Übersichtsarbeiten zu 10 Frakturen. Aber kurz gesagt, Großzehenbasisfrakturen sind selten, machen 1-2% aller Knochenbrüche aus. Aber 10 Frakturen insgesamt sind sehr häufig und damit die dominanteste Fußfrakturgruppe. Und wenn du mich persönlich kennst und oder mir folgst, kann es sein, dass ich trotzdem eine komplette Podcast-Folge für dich mache, auch wenn das eine ganz seltene Fraktur ist. Also, liebe Gina, diese Folge ist für dich. Was sind denn die ersten Maßnahmen? Tatsächlich kühlen und hochlagern. Also die ersten, ich würde mal sagen, 20-40 Minuten nach dem Unfall, die entscheiden maßgeblich mit, wie lange du leiden wirst oder wie kurz. Also hochlagern, das heißt höher als dein Herz, leg dich hin, lager den Fuß hoch, am besten höher als dein Herz, damit er gar nicht erst so anschwillt und du auch wieder Schwellung reduzieren kannst, wenn schon was da ist, und dann kein direkter Hautkontakt mit Eis, aber Eis mit einem Tuch, Handtuch dazwischen auf die Haut legen, aber nicht stundenlang. Sehe ich immer wieder Leute, dass Leute das machen, stundenlang. Nee, mach das mal 5-10 Minuten und dann nimmst du 5 Minuten das Eis wieder runter und dann legst es wieder drauf. Also, und das machst du 4-6 Mal täglich. On-off. Das macht insbesondere in den ersten Stunden total Sinn, eventuell auch in den ersten Tagen, nach 2-3 Wochen aber nicht mehr wirklich. Das Wichtigste neben Kühlen und Hochlagern ist das Ruhigstellen und das eben auch länger als nur ein paar Tage. Wir nennen es Immobilisieren. Die bestmögliche Immobilisierung bei einer Großzehenbasisfraktur ist wahrscheinlich eine Unterschenkel-Gipsschiene oder ein Gehstiefel oder ein Vorfuß-Entlastungsschuh. Wenn der Bruch nicht so schwer ist, kann man auch tapen. Gibt Dachziegelverbände oder Tapeverbände als effektive und schonende Alternative oder Pflasterzügelverbände, wenn die Fraktur stabil ist. In manchen Fällen kann man auch Fußorthesen einsetzen oder Zinkleimverbände. Das wird dein behandelnder Arzt, deine Ärztin entscheiden. Meistens wird allerdings der Zeh an den Nachbarzeh dran getaped. Das nennt sich dann Buddy Tape. Weil es Buddies sind, dann die Zehen, ne? Miteinander verbunden. Welche Maßnahme für dich am besten ist, das entscheidet der Arzt. Ja, und natürlich mit dir zusammen, aber es ist wirklich abhängig davon, was es für ein Bruch ist, wo der Bruch ist und wie wahrscheinlich die Heilung sein wird. Du solltest tatsächlich relativ zügig nach dem Unfall einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen, um den Bruch zu diagnostizieren und auch die richtige Behandlung einzuleiten. Eine Röntgenaufnahme ist fast immer notwendig, damit man Ausmaß und Art des Bruches auch beurteilen kann. Und nur so wird dann klar, geht's konservativ oder nicht. Mit oder ohne OP wird dein Zeh mit einem Verband oder einer Schiene oder einem Vorfußentlastungsschuh oder Gips ruhig gestellt werden müssen, damit der Knochen heilen kann. Wenigstens die ersten Wochen. Manchmal macht man auch so einen speziellen Gipsschuh oder so eine ganz spezielle Fußorthese, um den Zeh zu schützen und zu stabilisieren. Aber es geht immer darum, der Zeh muss ruhig gehalten werden, Knochenenden, Frakturenden, die sich bewegen, heilen nicht zusammen und der Fuß muss entlastet werden. Darum geht's. Und jetzt habe ich dir einmal die häufigsten Fragen aufgeführt, die man mir praktisch immer stellt, wenn der Patient sich den Zeh gebrochen hat. Tatsächlich fragen die meisten als erstes, darf ich Auto fahren? Das ist immer das Wichtigste, darf ich Auto fahren? Also, ja, grundsätzlich entscheide ich das als Ärztin gar nicht. Aber du musst dein Fahrzeug sicher führen können, also Gas und Bremse betätigen können. Also im Zweifel nein, wenn du dich und andere gefährdest. Ne? Bei einem Automatikfahrzeug und wenn der rechte Fuß völlig gesund ist, können wir drüber reden. Aber es gibt jetzt kein Gesetz, das dir das Autofahren mit einem gebrochenen Zeh generell verbieten würde. Ob du mit einem gebrochenen linken Zeh ein Automatikauto fahren darfst, hängt vor allem davon ab, ob deine Verletzung deine Fahrsicherheit beeinträchtigt. Also du musst in der Lage sein, dein Fahrzeug jederzeit sicher zu beherrschen, auch in Notfallsituationen. Das kann jetzt Ärzte nicht entscheiden, ob du das kannst. Das musst du als Fahrer, Fahrerin selber entscheiden. Und deine Versicherung kann im Falle eines Unfalls bei einer Fußverletzung die Haftung anders bewerten. Deswegen ist es ratsam, dass du dich vielleicht mal bei deiner Versicherung auch informierst, bevor du fährst. Zweitens, darf ich arbeiten gehen? Also kommt auf deinen Beruf an, ne? Bist du im Büro, kannst den Fuß hochlegen, hast keine Schmerzen, dann wüsste ich jetzt erstmal keine Einschränkungen. Bist du in der Pflege, im Handwerk oder musst viel laufen, dann bist du sicher nicht dienstfähig. Ne? Das entscheidest du zusammen mit deinem Arzt auch über die Länge der Krankschreibung. Wenn du selbstständig bist, entscheidest du selbst. Es geht immer darum, brauchst du den Fuß zum Arbeiten, musst du rumlaufen, dann ist sicherlich in den ersten Tagen und Wochen eine Dienstunfähigkeit meistens der Fall. Darfst du fliegen? Höre ich auch oft. Ja, grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass du mit dem Flugzeug fliegst, aber Vorsicht, erhöhte Thrombosegefahr, erhöhte Schwellungsgefahr. Kompressionsstrümpfe können sinnvoll sein, aber über eine Zehenfraktur sind die sehr schwierig bis unmöglich anzuziehen. Man könnte vielleicht die Unterschenkel binden, Kompressionswickel machen. Du solltest genug Wasser trinken, dich regelmäßig bewegen. Kann sicherlich Sinn machen, für den Flug Aspirin zu nehmen. Das verdünnt dein Blut im arteriellen Schenkel. Oder Heparin solltest du sowieso spritzen, wenn dein Fuß immobilisiert ist, also wenn du nicht richtig abrollen kannst, darfst, weil du einen Vorfußentlastungsschuh oder Gips hast. Also mein erster Gedanke wäre immer, klär mal ab, ob der Flug wirklich sein muss. Muss das wirklich sein? Ja, es geht alles, du musst aber ein paar Sachen beachten. Und wenn du nicht wirklich fliegen musst, kann es Sinn machen, gerade in den ersten 2 Wochen den Flug zu verschieben oder ausfallen zu lassen. Muss ich unbedingt Schmerzmittel nehmen? Ja. Jetzt einmal, hier sind, glaube ich, ganz viele Mythen. Schmerztherapie ist in der Regel sinnvoll gegen die Schmerzen. Das tut schon weh, aber nicht zwingend erforderlich. Aber bei einer starken oder mittleren Schwellung macht das durchaus Sinn, ein NSAR zu nehmen, ein nicht steroidales Antirheumatikum oder Phlogistikum, also zum Beispiel Ibuprofen, solche Sachen, Diclofenac, um den Fuß abzuschwellen. Nicht, weil du es ohne Schmerzmittel nicht aushältst. Das muss nicht der Grund sein, sondern tatsächlich unter dem Gedanken und das gerade in den ersten Tagen und Wochen, um die Schwellung zu reduzieren. Das mach natürlich gerne nach ärztlicher Rücksprache, aber bitte hab nicht diesen Gedanken, ich muss unter allen Umständen Schmerzmittel vermeiden. Das höre ich ganz oft vom Patienten, dass sie ganz stolz sind, ich nehme nie was. Nächster Mythos, ich nehme nie was, dann brauche ich auch nur ganz wenig. Nee, wenn ich ganz selten tanke, weil ich sehr wenig Auto fahre, muss ich trotzdem nicht weniger Benzin tanken oder Diesel auf 100 Kilometer, verstehst du? Also dieser Gedanke, dass man dann ganz wenig braucht, der kommt, glaube ich, aus dieser Vorstellung, dass man abhängig wird oder der Körper sich dran gewöhnt und man dann immer mehr Substanzen braucht. Das ist Quark. Nicht beim NSAR, nicht bei Ibuprofen, Diclofenac, diesen Sachen. Also kann absolut Sinn machen, würde ich fast immer zu raten, gerade am Anfang ganz frisch nach der Fraktur, um schneller abzuschwellen und auch um besser dich bewegen zu können. Und muss nicht unbedingt nur gegen die Schmerzen sein, sondern aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Ein Wort zu Heparin, weil hier immer so große Unsicherheit herrscht. Also grundsätzlich entscheidet das deine Ärztin, dein Arzt, der dich behandelt. Aber routinemäßig ist normalerweise bei einer Großzehenfraktur kein Heparin zwingend notwendig zur Thromboseprophylaxe. Also man will eine Thrombose vermeiden. Wenn du kein erhöhtes Thromboserisiko hast, muss man das nicht in der Regel zwingend machen. Dafür muss man ein paar Aspekte beachten. Also bei einfachen, nicht dislozierten Frakturen, also wenn es eine unverschobene Bruchlinie ist, da machst du ja Maßnahmen wie Hochlagern, Kühlen, Schmerztherapie, gegebenenfalls Salben, ne, wie Diclofenac, Voltaren. Manche nehmen auch Heparinsalben. Da halte ich persönlich nicht so viel davon, weil ich glaube, dass die Heparin Moleküle gar nicht so tief eindringen können. Aber Diclofenac auf jeden Fall, Ibuprofen, das reicht in der Regel aus, so wird es empfohlen. Also eine wirklich medikamentöse Thromboseprophylaxe ist in der Regel nicht der Standard, außer du hast eine richtige Immobilisierung oder du hast zusätzliche Risikofaktoren. Vielleicht hattest du schon mal eine Thrombose, vielleicht bist du adipös, also übergewichtig. Vielleicht muss es doch länger immobilisiert werden. Vielleicht hast du andere weitere Verletzungen und so weiter und so weiter. Und deswegen entscheidet das immer deine Ärztin. Denn dein Arzt? Hast du eine Unterschenkel-Gipsschiene oder einen Unterschenkel-Gips und darfst nicht belasten, dann steigt dein Risiko für eine Venenthrombose. Dann wird man eher doch vorsorglich, also prophylaktisch, niedermolekulares Heparin empfehlen. Man hat da immer so Engelchen und Teufelchen auf den Schultern als Arzt. Die systemische Heparingabe, die bringt ein gewisses Blutungsrisiko. Es gibt auch Reaktionen auf Heparin, also sowas wie eine Allergie auf Heparin. Deswegen muss man immer gucken, brauchst du Heparin oder nicht. Und bei kleineren Knochenbrüchen wie einer Großzehe, da neigen wir eher dazu zu sagen, wenn du sonst gesund bist, keine Begleitverletzungen, Begleiterkrankungen hast, brauchst du Heparin eher nicht. Ja, man kann so eine Heparinsalbe machen, wenn man meint, das würde die Schwellung, Hämatome reduzieren. Das hat aber keinen Einfluss auf dein Thromboserisiko. Also bitte nicht verwechseln. Ja, man kann Heparinsalbe machen. Ich persönlich bin da nicht so von überzeugt. Aber das hat nichts zu tun mit dem Thromboserisiko und der Heparinspritze, die du dir selber gibst. Also nicht verwechseln. Und also zusammengefasst, bei einer einfachen Großzehenbasisfraktur ohne irgendwelche zusätzlichen Risikofaktoren bei dir braucht man meist keine Heparingabe. Bei zusätzlicher Immobilisierung des gesamten Beins oder einem hohen Risikoprofil oder bei operativen Eingriffen oder kann es Sinn machen, entscheidest du dann individuell zusammen mit deinem Arzt. Jetzt kommt eine spannende Frage.
Werbung.
Vielleicht hörst du diesen Podcast, weil du genau weißt, Gesundheit ist mehr als nur Tabletten, Diagnosen und Rezepte. Vielleicht hörst du ihn auch zum ersten Mal, weil du gerade ein konkretes Problem hast. Aber das, was viele von uns kennen und du vielleicht auch, ist der Gedanke, ja, du willst eigentlich gesünder leben, aber wie fängst du eigentlich an? Was ist der rote Faden und was ist richtig? Wie machst du es richtig? Deswegen habe ich seit März 2021 diesen Podcast. Jede Woche eine neue Folge und ich habe noch nie eine ausgelassen und darauf bin ich auch sehr stolz. Aber ich kann in einer Folge immer nur ein Thema ansprechen. Aber grundsätzlich Gesundheit erschaffen, dafür braucht man ein anderes Format. Deswegen habe ich mein Buch geschrieben. Gesundheit kannst du lernen, heißt es. Überraschung. Und das ist kein theoretischer Ratgeber, sondern dein persönlicher Werkzeugkasten. Also ein Buch, das dich wirklich weiterbringen soll, Schritt für Schritt in deinem Alltag Selbstverantwortung zu übernehmen, Gesundheit wirklich leicht in deinen Alltag zu integrieren mit Freude, Klarheit und System. Ich zeig dir die 7 unterschätzten Schlüssel für ein gesundes Leben, für deine Gesundheit. Also Dinge, die wir in der Schule nie gelernt haben, die aber aus meiner Sicht als Ärztin mit Erfahrung von über 20 Jahren den entscheidenden Unterschied machen. Und ich verspreche dir, wenn du dieses Buch liest, wirst du deinen Körper und deine Gesundheit mit ganz anderen Augen sehen. Gesundheit kannst du lernen, kommt am 24. Oktober in die Buchregale. Aber jetzt kannst du es schon vorbestellen und jetzt wird schon getrackt. Und jetzt würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mein Buch vorbestellen würdest. Der Link ist in den Shownotes oder schau mal bitte auf Amazon oder Thalia und hol dir dein persönliches Exemplar. Sei von Anfang an dabei, wenn dieses Buch erscheint. Denn Gesundheit kannst du lernen. Und der beste Zeitpunkt, damit zu starten, ist jetzt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen über deine Bestellung.
Werbung Ende.
Was kannst du noch tun, damit dein Knochen schneller heilt? Und ich werde auch ganz oft gefragt, welche Nahrungsergänzungsmittel machen Sinn? Also, jetzt habe ich mal auf den Hintern gesetzt und habe dir wirklich eine kompakte, pflanzenbasierte Supplement-Strategie aufgeschrieben. Warum pflanzenbasiert? Weil ich immer für pflanzlich vollwertig bin, wenn du irgendwie die Wahl hast, für die Heilung einer Großzehenfraktur. Also, so wie sie erfahrene Orthopäden und Unfallchirurgen in der Praxis optimiert bei sich selber heilen würden. Also echte Insider-Tipps aus meinen letzten 20, 25 Jahren Orthopädie. Unfallchirurgie, die weit über den Standard hinausgehen. Hast du Bock? Okay, here we go. Erstens, du brauchst eine Basisnährstoffversorgung für die Knochenheilung. Vitamin D, ganz vorneweg. Ja, Vitamin D3. Für normalen, gesunden Erwachsenen dosiert man in der Regel 4000 IE, internationale Einheiten, täglich für die ersten 6 bis 8 Wochen nach der Fraktur beim normalen Ausgangswert, sonst passend nach deinem Labor. Und immer mit K2 kombinieren, würde ich dir raten. Also immer mit 200 bis 400 Mikrogramm Vitamin K2. On top. Magnesium, insbesondere die Citratform oder das Bisglycinat, kann total Sinn machen. Beim gesunden Erwachsenen in der Regel 300 bis 400 Milligramm am Tag, am besten abends zur besseren Muskelentspannung und Regeneration. Ich würde es übrigens nicht gleichzeitig mit einer hohen Kalziummenge nehmen, das kann die Aufnahme blockieren. Über Kalzium können wir sprechen. Man denkt ja als erstes bei einer Fraktur Vitamin D und Kalzium. Das Kalzium ist aus meiner Sicht hier überschätzt. Vitamin D3, K2, Magnesium wichtig. Kalzium musst du aus meiner Sicht nur supplementieren, wenn deine Ernährung unter 1000 Milligramm am Tag liefert. Und auch hier würde ich immer zu pflanzlichen Quellen raten. Also findest Kalzium in Sesam, Mandeln, Grünkohl, Brokkoli. In der Regel muss man das nicht zusätzlich supplementieren. Falls nötig, würde ich wahrscheinlich 500 Milligramm empfehlen, aufgeteilt auf 2 Dosen täglich. Zweitens, total unterschätzt, aber super wichtig, dein Gewebe- und Knochenmatrixaufbau. Und da ist ganz vorneweg Vitamin C. Vitamin C würde ich dir immer ans Herz legen, habe ich eine Podcast-Folge zu gemacht, hör doch da mal rein. Am besten gepuffert aus Acerola oder Camu Camu und ruhig 1000 bis 2000 Milligramm täglich. Doch so viel. Nicht 75. 1000 bis 2000 täglich. Das ist wichtig, weil es die Kollagensynthese fördert und die Knochenheilung wirklich beschleunigen kann in den allermeisten Fällen. Auch hier wieder, ne? Das ist ein Podcast, nicht One Fits All. Kommt auf dich an, deinen Körper, deine Gesundheit. Ich kann immer nur sagen, für einen durchschnittlichen gesunden Erwachsenen. Aber da macht es für diese Fälle tatsächlich Sinn, in der Regel 1000 bis 2000 Milligramm auf 2 bis 3 Portionen verteilt täglich zu dir zu nehmen. Auch Silizium ist wichtig, kriegst du zum Beispiel als Bambusextrakt oder in Ackerschachtelhalm. 10 bis 20 Milligramm elementares Silizium täglich stärkt Bindegewebe, Knochenmatrix, Sehnenansetzung, kann hier sehr gut unterstützen. Auch wichtig Omega-3-Fettsäuren, da rede ich ja auch immer von, antientzündlich, unterstützt die Durchblutung, besonders im verletzten Gewebe, regulär ist hier eine Dosis von 1000 bis 2000 Milligramm EPA und DHA täglich sinnvoll im Schnitt und auch wirklich wichtig bei Frakturen und solchen Verletzungen B-Vitamine, besonders B6, B12 und Folsäure. Kannst dir so hochwertige B-Komplexe einmal täglich besorgen, wo vielleicht B12 mindestens 250 Mikrogramm drin ist, also Methylcobalamin zur Unterstützung, Zellteilung, Regeneration kann das total sinnvoll sein. Weitere Booster, Regenerationsbooster, was wir Orthopäden auch bei uns selber meistens machen oder gerne im engeren Kreis anraten. Raten wir natürlich allen Patienten an, so soll das nicht klingen, aber ich sag mal, und das meine ich gar nicht böse, der Standardpatient will ja in der Regel nur 1-2 Tabletten nehmen und wenn man dann auch noch Sachen selber bezahlen muss, und das ist ja bei Supplements immer so, dann sehe ich auch schon mal schlechte Laune. Ich kann nur raten, ich kann nur sagen, was ich gut finde. Ich mache die Regeln nicht und auch was Krankenkassen bezahlen und was nicht, habe ich nichts mit zu tun. Ich habe sehr wohl eine eigene Meinung, aber ich kann jetzt nichts für das Kassensystem. Also ich bin da manchmal erstaunt, wenn ihr mir schreibt, ja, du rätst hier zu Vitaminen, zahlt die Kasse nicht. Ja, stimmt, zahlt die Kasse nicht, musst du selber zahlen. Ich finde es aber wichtig zu überlegen, was dein Körper braucht und wie du dich selber unterstützen kannst und vielleicht einfach mal nur als Gedanken. Ich weiß natürlich nicht und geht mich auch nichts an, wofür du jeden Tag Geld ausgibst. Vielleicht ohne viel drüber nachzudenken. So ein täglicher Kaffee oder ein Schokoriegel, der ist ja auch nicht billig, ja? Oder Junkfood oder belegtes Brot oder sowas. Das kostet alles viel Geld, wenn wir ehrlich sind und bringt deine Gesundheit nicht wirklich nach vorne. Aber sowas wie Bromelain oder Flockenzym, das sind Enzyme aus Ananas und Papaya, die sind pflanzlich magensaftresistent und können gut abschwellend und entzündungshemmend wirken. Die nutzen wir in der Unfallchirurgie super gerne, gerade bei Knochen- und Bandverletzungen. Oder Kurkumin, wenn es hoch bio verfügbar ist, also bitte nicht das günstigste kaufen, kann stille Entzündungen hemmen und Regeneration beschleunigen. Beide würde ich etwa mit 500 bis 1000 Milligramm täglich in der Regel ansetzen. Und auch wichtig und ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten, ist mein Eindruck, OPC. Traubenkernextrakt. Im Schnitt so 100 bis 200 Milligramm täglich können sehr gut hier Kollagenstabilität unterstützen und sind ein starker Antioxidationsschutz. Also wirklich gut zur Unterstützung der Knochenbruchheilung. Nicht nur am dicken Zeh, aber heute geht es ja um den dicken Zeh, sondern das gilt alles für Knochen allgemein. Und jetzt habe ich noch ein paar weitere Profi-Tipps für dich. Frühfunktion statt Schonung. Also gerade in den ersten 1 bis 2 Wochen wirklich absolut schonen und entlasten. Den Knochen, den Zeh, aber sobald freigegeben, sage ich gleich noch was zu, leichte schmerzfreie Mobilisation, Zehenbewegungen. Du willst Durchblutung und Knochenumbau zusammenwachsen fördern. Aus meiner Sicht macht es Sinn, die Eiweißzufuhr zu erhöhen auf mindestens 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Ich würde immer pflanzliche Quellen bevorzugen, habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, also aus Linsen, Kichererbsen, Tofu, Lupinen und so weiter. Achte drauf, die Mikrozirkulation zu fördern, also die Durchblutung zu fördern. Elegant sind so Sachen wie Fuß in warmem Wasser bewegen, dann wieder kurz Eis drauf, dann nur so 2-3 Minuten wieder im warmen Wasser, sodass die Gefäße in deinem Fuß sich immer zusammenziehen und wieder erweitern. Zusammenziehen und wieder erweitern. Das ist wie so eine künstliche Muskelpumpe durch Temperatur. Also können Schwellungen reduzieren, bringt mehr Sauerstoff an den Ort des Geschehens, kann die Heilung unterstützen. Und völlig unterschätzt, aus meiner Sicht wirklich völlig unterschätzt, sagt dir normalerweise kein Orthopäde, zur Knochenbruchheilung, Schlaf optimieren. Knochenheilung passiert vor allem in den Tiefschlafphasen. Also keine spätabendliche Blaulichtbelastung, möglichst kein Alkohol, nicht spät essen. Ich habe auch eine Podcast-Folge zu gutem Schlaf gemacht. Ja, Schlaf ist der Schlüssel. Unterschätzt den Schlaf nicht. Zur Förderung einer Fraktur, Heilung, Schlaf super wichtig. So, wie lange dauert jetzt so eine Knochenheilung? Und wie wichtig ist dieser Schuh? Also ein Knochen braucht in der Regel 6 Wochen. Bei einem Zeh kann man manchmal auch schon nach 4 Wochen Belastungen aufdosieren. Also 4 bis 6 Wochen braucht der Knochen in der Regel, um wirklich gut zusammenzuheilen und in den ersten 2 Wochen einfach absolute Entlastung. Und danach langsame Belastungssteigerung. Und das ist abhängig vom Patienten, abhängig vom Schmerz, abhängig von der Schwellung, abhängig vom Bewegungsmuster, wie alt du bist, wie schnell du heilst, wie viel Nährstoffe du im Körper hast. Die ersten 6 Wochen kein Springen, kein Joggen. Das sollte klar sein. Faustregel, 6 Wochen braucht der Knochen. Häufig kann man schon nach 4 Wochen wirklich anfangen aufzubelasten. Aber das entscheidest du zusammen mit deinem behandelnden Arzt, deiner behandelnden Ärztin. In den ersten 1-2 Wochen steht vor allem Entlastung und Schutz und korrektes Ausheilen im Vordergrund. Da sollen sich auch die Bruchenden nicht verschieben. Deswegen ruhig stellen und entlasten. Und du brauchst ein geeignetes Schuhwerk, zum Beispiel so ein Vorfußentlastungsschuh oder einen Schuh mit ganz harter, steifer Sohle. Und regelmäßige ärztliche Kontrollen, um eben Heilungsverlauf und Stellung des Knochens zu überwachen und ob er wirklich gut zusammenwächst. Heilungsdauer von Großzehenbasisfraktur kann auch mal mehrere Wochen bis Monate dauern. Tatsächlich ist das unterschiedlich von Patient zu Patient und deswegen gibt es nicht one fits all, gibt nicht ein Heilkonzept für alle Zehenfrakturen. Ja? Tausch dich aus mit deinem Arzt bezüglich Schonung, Belastung und vielleicht ist sogar Physiotherapie sinnvoll bei dir. Es gibt unterschiedliche Frakturen und Heilungsverläufe. Manchmal gibt es Komplikationen. Manchmal gibt es eine verzögerte Knochenbruchheilung, also dass deine Knochenenden, die Bruchstücke nicht richtig zusammenwachsen wollen. Nicht jeder Heilungsverlauf ist gleich. Und was bei dem einen Menschen schneller geht, dauert vielleicht bei dir langsamer, länger oder andersrum. Und so ist das in der Medizin. Und gute Medizin muss immer individuell sein. Also, du brauchst Kontrolluntersuchungen, ob du willst oder nicht, um den Heilungsverlauf zu überwachen und gegebenenfalls Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Und dann in Rücksprache mit dem Arzt erfolgt die Freigabe der Belastung. Meistens nach 4 bis 6 Wochen brauchst dann gezielte Bewegungs- und Kräftigungsübungen, Training zur Wiederherstellung der Funktion, Wadenmuskulatur wieder aufbauen. Sag ich gleich nochmal was zu. Also viele Sachen kannst du dann zunehmend wieder machen, aber die richtig sportlichen Belastungen eben frühestens nach 6 bis 8 Wochen und erst nach Freigabe. Dein Oberkörper übrigens, ne, den kannst du immer trainieren. Ab Tag 1 unter Entlastung deines Fußes kannst du den Rest des Körpers natürlich immer trainieren. Wichtige Tipps in den ersten paar Tagen. Was ich als erstes immer sagen würde, organisier dir Gehhilfen. Unter am Gehstützen oder einen Rollhocker für die Wohnung, gerade am Anfang eine super Entlastung, wirst du merken. Du wirst wahrscheinlich auch merken, dass es gar nicht so einfach ist, eine Tasse Tee oder sowas zu transportieren, wenn man auf einem Bein hüpft oder nur ein Bein hat. Also hier kann ein Rucksack total einen Gamechanger darstellen, dass du auch mal Sachen transportieren kannst. Und denke an Fußpflege. Sanfte Mobilisation der anderen Zehen, dass sie nicht verkrampfen, Verspannungen, Verkrampfungen vermeiden, Muskelverspannungen lockern. Und wenn die Ruhigstellung dann vorbei ist, achte drauf, auch nicht nur Muskulatur, sondern auch deine Beweglichkeit zurückzugewinnen in der Fußmuskulatur, in den Zehen, in den Sprunggelenken, oberes und unteres Sprunggelenk. Ich empfehle da Mini-Workouts für deine Fußgesundheit. Also auch da habe ich Podcast-Folgen zu, ne? Hör dir vielleicht nochmal die Folge zum Fersensporn an. Auch da sind gute Übungen drin, die deine Fußmuskulatur und Unterschenkelmuskulatur kräftigen kann. Oder die Einlagenfolge, da gebe ich viele sinnvolle Übungen mit, wie den Sternsammler zum Beispiel. Eine ganz geile Übung, wie ich finde. Achtung, das sind die größten Fehler. 3 Sachen, die ich immer sehe, mach das nicht. Ja, Schmerzen ignorieren, läufst drauf rum, wird schon, Zähne zusammenbeißen, nee, nicht schlau, nicht gut, wird nicht schonen. Gerade am Anfang kannst du Fehlstellungen riskieren. Also bitte Schmerzen nicht ignorieren. Dann häufigster Fehler, zu früh belasten. Vielleicht tut's nicht mehr so doll weh. Vielleicht nimmst du ja auch ein Schmerzmittel, um abzuschwellen. Aber auch wenn es nicht mehr weh tut, in den ersten 2 Wochen, der Knochen braucht Zeit. Nicht so viel drauf rumlatschen, am besten gar nicht, sondern entlasten und viel hochlegen. Und der 3. Fehler, falsches Schuhwerk. Du brauchst keine weichen, labbrigen Schuhe. Du brauchst jetzt wirklich entweder diesen Vorfußentlastungsschuh oder was der Arzt dir zur Versorgung gegeben hat oder Schuhe mit einer ganz harten, geraden Sohle, damit der Knochen entlastet ist. Und wenn das ein Vorfußentlastungsschuh ist, dann kann der sehr viel höher sein als dein anderer Schuh. Da wirst du ja einen normalen Schuh tragen. Dann kann es Sinn machen, darüber nochmal mit deinem Arzt zu sprechen oder mit dem Sanitätshaus, dass du nicht so eine krasse Beinlängendifferenz hast die ersten 2 Wochen. Nicht, dass du Rückenschmerzen kriegst oder andere Probleme, wenn du so unterschiedlich hohe Schuhe anhast. Achte da drauf. Und noch ein letztes. Wenn du einen gebrochenen Zeh hast auf der einen Seite, dann trägst du bitte auf der anderen Seite feste Schuhe, nicht Flipflops oder irgendwas, wo du dich dann nochmal mit aufs Maul packen kannst. Also bitte, wenn schon der eine Fuß verletzt ist, auf der anderen Seite dann sinnvolles Schuhwerk tragen. Bitte. Ich sag das, weil ich es schon so oft gesehen habe und es ist so unnötig. Muss ja nicht sein. Ich will dich da nur beschützen, nicht klugscheißern. So. Das wären eigentlich die wesentlichen Sachen. Vielleicht nur eine Sache, deswegen mache ich ja diese Podcast-Folge hier. Was tun, wenn du keinen Arzttermin bekommst? Also eine Notfallversorgung im Krankenhaus ist ja praktisch immer gewährleistet, besonders in Deutschland. Aber dann kriegst du keinen Termin beim Orthopäden. Was machst du denn jetzt? Okay, hast du schon eine Sache, diese Podcast-Folge hören, sinnvoll erfasst. Mach ein paar Fotos. Mach Fotos von deinem Zeh, von deinem Fuß und dokumentiere ein bisschen den Verlauf, dass man sehen kann, wie sah es denn aus. Da sind wir Ärzte dankbar, wenn wir das dann hinterher sehen, wie das frisch nach dem Unfall aussah, wo das Hämatom genau ist. Das läuft nämlich mit der Zeit woanders hin, immer abhängig von der Erdanziehungskraft. Also es kann völlig normal sein, dass du einen dicken blauen Zeh hast und nach 2, 3 Tagen eine blaue Ferse. Dann ist deine Ferse nicht kaputt, sondern wenn du den Fuß hochlagerst, dann läuft das Blut entsprechend der Erdanziehungskraft in den Mittel- oder Rückfuß Richtung Ferse. Also, mach Fotos, dokumentiere ein bisschen besonders, was dir auffällt. Umso besser kannst du später Fragen beantworten. Oft kann auch dein Hausarzt, deine Hausärztin helfen, ne? Können auch Tapes anlegen oder Vorfußentlastungsschuh sowas ausstellen oder dir sonst Unterstützung bieten. Nutz digitale Angebote. Also gibt inzwischen auch gute Plattformen wie Podcast, wie YouTube, Telemedizin-Plattformen mit orthopädischer Beratung. Bitte immer mit einer gesunden Skepsis daran gehen. Ja? Nicht jeder, der auf Social Media was sagt, hat auch was Schlaues, Cleveres zu sagen. Geh da mitdenken erlaubt. Ja? Geh da mit einem gesunden Menschenverstand dran. Aber viele sinnvolle Tipps hole ich mir auch selber aus Social Media zum Beispiel. Nicht unbedingt über Orthopädie, aber über viele andere Sachen. Sanitätshaus aufsuchen. Auch die können dir bei der Auswahl des richtigen Schuhs helfen, bis du dann den Arzttermin hast. Vielleicht hast du einen gebrochenen Zeh. Vermutlich hast du keinen. Aber für euch alle kommen jetzt deine
Hausaufgaben.
Nimm dir doch diese Woche mal 10 Minuten täglich Zeit für deine Füße. Die sind dein Fundament. Egal mit oder ohne Fraktur. Pass auf deine Füße auf und wenn du eine Fraktur hast, sind die Hausaufgaben trotzdem für dich, aber natürlich bitte sinnvoll und passe sie deinem Heilungsverlauf an. Also so, mach es so, was möglich und was sinnvoll ist, wenn der Zeh gebrochen ist. Dann machst du bitte 3 Sachen. Erstens, jeden Tag 5 Minuten deinen Barfußmoment. Also lauf jeden Tag 5 Minuten barfuß. Natürlich nicht in den ersten 2 bis 4 Wochen mit dem gebrochenen Fuß, mit dem gebrochenen Zeh, mit dem Fuß, mit dem gebrochenen Zeh, aber mit dem anderen. Oder wenn du gesunde Füße hast, mit beiden. Und dann fühl mal hin, Teppich, Parkett, Wiese, Kies. Achte mal bewusst darauf, wie deine Füße den Boden berühren, wie du abrollst und was du fühlst, was du wahrnimmst. In aller Regel sind wir nämlich tagsüber überhaupt nicht bewusst bei den Füßen, eher bei den Händen, nie bei den Füßen. Zweitens, mach eine Mini-Übung, roll eine kleine Flasche oder einen Ball unter deinen Fußsohlen oder eine kleine Faszienrolle, 2 Minuten pro Seite, aktiviert die Faszien, kann die Durchblutung fördern und auch hier fördert es Bewusstsein. Fühl mal hin, gibt es Stellen, die schmerzhaft sind? Sind da Knubbel? Kann man die wegmassieren, wegdrücken? Wie fühlen sich deine Fußsohlen an? Und drittens, Mindful Check. Frag dich bitte jeden Abend, schreib dir das auf, leg dir das Journal am besten an dein Bett. Wie haben meine Füße mich heute getragen? Wie weit? Wohin? Sei dankbar. Und Dankbarkeit senkt Stress und aktiviert Parasympathikus und damit Regeneration und Heilung. Dankbarkeit ist tatsächlich ein sehr stark wirksames Gefühl, also ein sinnvolles, Heilung unterstützendes Gefühl. Sei bewusst, sei mindful, sei achtsam mit deinen Füßen, deinem Fundament. Ich wünsche dir noch einen großartigen, gesunden, erfolgreichen, leichtfüßigen und glücklichen Tag. Und bitte vergiss nicht, diese Folge oder meinen Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Das hilft mir wirklich extrem. Also an alle stillen Zuhörer, bitte einmal mich bewerten. Einmal kurz auf Bewertung drücken, 5 Sterne geben. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich danke dir. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.